Ja, wir wollen ein Fest haben zur Ehre von Jesus Christus und vom Vater und vom Heiligen Geist. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu dem Sonntagmorgen-Gottesdienst hier bei uns in der FEG Männedorf-Uetiken. Ganz besonders auch der Sebastian Würth, der heute wird am Wort dienen. Wir werden ihn noch kennenlernen. Er wird sich dann noch ein bisschen vorstellen, dass wir auch wissen, woher und was er so macht. Wir haben heute verschiedene Gäste bei uns. Einerseits hat der Aldo seine Frau mitgebracht. Ganz herzlich willkommen. Und wir haben Gäste aus Iran. Auch herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen. Feiert mit uns unseren lebendigen Herr Jesus Christus. Und das werden wir doch jetzt dann mit dem nächsten Lied machen. Viele werden sich fragen, wie geht es der Ruth Hürlimann? Nach diesen Anschlägen in Ouagadougou. Sie ist ja in Banfora, das ist 400 Kilometer im Süden. Genau, also ein bisschen weiter weg. Und sie hat ja gesundheitliche Probleme mit ihrer Brustfellentzündung. Und das ist jetzt auf gutem Weg. Sie hat ja das Glück, dass sie jetzt wirklich mit diesen Kanadier sind es, glaube ich, kanadisches Ehepaar, das jetzt gerade dort ist und eine amerikanische Ärztin. Einfach, sie wird super umsorgt und es geht ihr wirklich den Umständen entsprechend gut und sie ist nicht in der Gefahrenzone, einfach, dass wir das auch wissen und wir sind dem Herrn dankbar, dass sie so auf gutem Weg ist, weil sie doch sehr schlecht zu Weg war, wo sie auch damit gerechnet hat, dass sie es nicht überlebt. Und da sind wir Gott dankbar, dass er das gewendet hat. Für alle, die Ruth Hürlimann nicht kennen, Ruth Hürlimann ist Missionarin in Burkina Faso. Seit 35 Jahren hat jetzt das Neue Testament übersetzt und wird jetzt im Sommer zurück in die Schweiz kommen. Wir werden stillen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für den Morgen, für den neuen Tag, für all das, was wir diese Woche mit dir haben dürfen erleben. Danke, Herr, dass du jetzt da bist, mitten unter uns, mit deinem Geist, Herr. Danke, dass wir dürfen in Frieden versammelt sein und auf dein Wort hören. Danke, dass du auch bei der Ruth Hürlimann in Burkina Faso bist. Danke, dass du ihre Gesundheit wieder schenkst und sie wieder ganz herstellst. Ja, wir denken an alle, die krank und schwach sind, die nicht mehr in die Gemeinde kommen können, die einfach auch gesundheitlich angeschlagen sind. Für all unsere Schwachen von der Psyche her, bist du ihnen nahe, schenkst du ihnen Erquickung und Hoffnung. Danke für jedes Einzelne, das da ist. Wir wollen zu dir kommen heute Morgen, Herr. Wir wollen auf dein Wort hören und aufnehmen, was du zu sagen hast. Schenk du uns offene Ohren und offene Herzen. Ich bitte dich ganz besonders auch für den Sebastian Würth, dass du ihm deine Worte gibst. Also er darf dein Sprachrohr sein, dass wir dürfen deine Stimme durch ihn hören. Herr, schenk du, dass wir es dürfen in den Herzen bewahren und umsetzen. Segne du die Zeit, wo wir zusammen sind. Segne du jedes Einzelne mit deinem Reichtum. Amen. Wir haben jetzt einen Liederblock von drei Liedern und dazu übergebe ich ein Musikteam. Vielen Dank. Der Sebastian bei uns, der am Wort wird dienen. Zum ersten Mal bei uns in der Gemeinde. Du bist irgendwie wahrscheinlich mit dem Mattis verbandelt, nehme ich an. Genau. Erzähl uns mal, woher kommst du?
Also ganz ursprünglich bin ich aufgewachsen in Memmingen, das ist im Allgäu, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ungefähr die halbe Strecke zwischen dem Bodensee und München. Und ich bin dann mit meiner Frau zusammen vor 14 Jahren
in die Schweiz gekommen, eigentlich beruflich, weil ich Krankenpfleger auf der Intensivstation war. Ja, und jetzt mittlerweile hat sich unser Leben hier etabliert. Wir haben mittlerweile 4 Kinder und ja, unser ganzes Leben findet in der Schweiz statt, obwohl wir eigentlich mal aus Deutschland kommen.
Gut, vielen Dank. Du hast gesagt, du bist Krankenpfleger gewesen. Ja. Erzähl mal bitte über deinen Werdegang und was du heute machst.
Genau. Also ganz ursprünglich, wie gesagt, habe ich mal Sozialarbeiter eigentlich gelernt, habe dann mit Behinderten gearbeitet, war dann Krankenpfleger auf der Intensivstation und bin dann vor ungefähr 10 Jahren, habe ich noch, also ich habe es ganz gewechselt, bin rausgegangen und wurde dann so ein Techniker für Herzschrittmacher. Habe dann bei einer amerikanischen Firma geschafft, die Herzschrittmacher herstellt und Herzschrittmacher, wo man dann programmiert und solche Sachen. Ja. Das ist auch das, was ich heute zum Beispiel noch mache. Also ich studiere Theologie, muss ich dazu sagen, seit 4 Jahren. Aber nebenher, um uns eben so das Lebensunterhalt zu verdienen, arbeite ich noch als Techniker für Herzschrittmacher. Das heißt, mal studiere ich Theologie, zum Beispiel am Montag, am Dienstag tue ich arbeiten und versuche da so mein Leben auf die Reihe zu kriegen.
Ja, genau, weil er noch im Studium ist, haben wir jetzt auch die tolle Kamera aufgestellt, dass er dann sieht, wie er wirkt auf den Kanzeln und so auch. Also das ist nicht einfach, dass wir jetzt finden, machen ein paar Fotos von einem schönen Mann ab, sondern das ist rein zu Studienzweck. Genau. Gut, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht Herzschrittmacher programmierst oder Theologie studierst?
Ja, Freizeit, es bleibt eben nicht mehr viel Freizeit. Ja? Aber wenn ich Freizeit habe, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich in die Berge zum Wandern gehe, zum Beispiel mit meiner Frau zusammen. Da habe ich also wirklich große Freude dran. Oder was wir auch immer gern gemacht haben, ist Reisen. Also wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, dann versuchen meine Frau und ich Reisen zu machen. Wenn es geht, größere, aber auch kleinere. Da haben wir also wirklich ja, großen Spaß dran, die Welt zu entdecken und uns umzuschauen.
Gut. Was uns auch natürlich Wunder nimmt, für was brennt das Herz?
Also neben den Herzschrittmachern, die ich wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich habe da echt ein Herz dafür, weil ich finde es ein wunderbares Gerät, was so viel kann, brennt natürlich mein Herz ja für Jesus. Also ich muss sagen, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und hatte dann eine große Glaubenskrise, habe mich sehr abgewendet von Gott und durfte dann eigentlich mit meiner Frau zusammen erst vor, ja, das ist ungefähr 7 Jahre her, wieder ganz neu zu Jesus finden, wirklich eine Beziehung zu ihm kriegen. Und ja, seitdem brennt auch mein Herz dafür. Ich habe wirklich ein großes Brennen, in der Beziehung zu Jesus zu leben, zu beten, in der Bibel zu lesen und mit ihm mein Leben zu teilen. Das ist wirklich was, wo sich seit diesen 7 Jahren, seitdem ich die große Wende erlebt habe, seitdem ich mich zu Jesus hingekehrt habe, was wirklich ja, mein Leben bestimmt. Und ja, ich kann sagen, dafür brennt mein Herz. Auch natürlich für meine Frau und für meine Kinder. Ich muss sagen, ich habe 4 kleine Kinder, einen Sohn, 3 Söhne und eine Tochter. Und ja, das ist auch was, also da geht mir wirklich das Herz auf. Also das kann man sich, wenn man keine Kinder hat, konnte ich mir nie vorstellen, wie es ist mit Kindern. Aber jetzt, wo wir einfach unsere Familie haben, unsere Kinder zu sehen, das ist was, ja, da brennt mein Herz auch dafür. Vater zu sein ist was Wunderbares.
Kannst du uns noch etwas sagen über das Alter von deinen Kindern? Du sagst klein, die sind, also ja. Für mich sind kleine Kinder so, ja. Für meine sind alle so.
Also wir haben spät angefangen mit den Kindern und deswegen haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen und das haben wir auch. Also wir haben genau 4 Kinder in 5 Jahren bekommen und also keine Zwillinge wie bei Mathis. Und also die älteste Tochter ist jetzt 5 und dann geht es nach unten mit 4, 2 und 1-jährig. Also das heißt, speziell für meine Frau, die ist also wirklich gut beschäftigt. Ja.
Gut, schön, dann will ich noch für dich beten. Dankeschön. Ja, Herr Jesus, bitte ich jetzt gerade für den Sebastian, dass du ihn ausrüstest. Herr, du siehst, er hat sich vorbereitet auf den Text, auf das, was du uns sagen willst. Ich bitte dich, dass du ihn ruhig machst, dass du ihn segnen für den Dienst heute Morgen. Amen.
Der heutige Predigttext oder das heutige Thema der Predigt habe ich überschrieben mit Jesus und dem Hauptmann. Und wer jeden, der ein bisschen ja, Bibel liest, sich in der Bibel auskennt, weiß, dass es nicht nur ein Hauptmann in der Bibel gibt, sondern es gab diverse Hauptmänner in der Bibel. Es gab zum Beispiel den Julius oder es gab den Hauptmann Cornelius im Neuen Testament. Das sind aber Hauptmänner, die weniger was mit Jesus zu tun hatten, als mehr mit Paulus und den Aposteln. Dann gab es noch einen Hauptmann, der hatte mit Jesus zu tun. Und zwar, der kam zu Jesus und hat gesagt, eben, dass sein Diener krank ist und hat Jesus gebeten, dass Jesus mit ihm mitkommt und seinen Diener heilt. Aber auch um den Hauptmann geht es heute nicht, sondern es geht heute um den römischen Hauptmann, der bei der Kreuzigung Jesu Christi dabei war. Es wurde ein römischer Hauptmann beauftragt, dass er die Kreuzigung Jesu Christi mit seinen Soldaten zusammen vollstreckt. Und um diesen Hauptmann soll es heute gehen. Und von diesem Hauptmann wissen wir nicht viel. Eigentlich wissen wir nur zwei Sätze von diesem Hauptmann. Er hat nur zwei Sätze gesagt. Und es geht heute Morgen nur um diese zwei Sätze. Und man könnte sagen, natürlich, zwei Sätze ist sehr wenig, um darüber eine ganze Predigt zu halten. Aber es gab weitaus kürzere Sätze, über die die Menschheit sich schon viel, viel länger unterhält. Ich studiere zum Beispiel auch Theologie in der Universität in Fribourg und da habe ich viel Philosophie. Und zum Beispiel Heidegger, ein bekannter Philosoph, hat mal den Satz gesagt oder die Frage gestellt, warum ist überhaupt etwas und warum ist vielmehr nichts? Das ist eine Frage, in die sich die Menschheit im Grunde die Philosophie seit 2500 Jahren drüber unterhält. Also man kann sich über viel, viel weniger viel, viel länger unterhalten. Aber zurück zu unserem Hauptmann. Die Frage ist, wie kam dieser römische Hauptmann eigentlich ins Heilige Land? Wie kam dieser römische Hauptmann überhaupt dazu, Jesus, einen Juden, bei der Kreuzigung, zur Kreuzigung hinzuführen und ihn zu kreuzigen? Man muss wissen, dass die Römer 63 vor Christus durch den Hauptmann, also nicht durch den Hauptmann, sondern durch den Feldherrn Pompeius, in Jerusalem einmarschiert sind und haben dort die Herrschaft von den Hasmonäern übernommen. Die haben vorher die Griechen vertrieben und man sieht schon, dass in dieser Zeit, da gab es relativ viel Unruhe. Ja, es gab die Griechen, dann haben die Hasmonäer einen Aufstand gemacht, die Juden haben wieder ein Königtum installiert, dann kamen die Römer und haben wieder alles übernommen. Also es war ziemlich viel Trubel. Und so ein Hauptmann, das war nicht irgendeiner, sondern so ein römischer Hauptmann, das war immer einer, also es war bei den Hauptmännern so, es war immer ein Soldat, der sich besonders bewährt hat. Also ein Soldat, der in den Schlachten besonders gut war, der besonders mutig war, der gute Führungsqualitäten hat, der ist immer weiter aufgestiegen und wurde vom Legaten, also es war der Führer von der ganzen Legion, wurde der als Hauptmann vorgeschlagen. Und sogar der Kaiser in Rom musste absegnen, dass ein Hauptmann sein darf. Ja? Und diese Hauptmänner, die waren wirklich, also sie hatten diesen dicken Stahlpanzer, sie hatten einen dicken Helm, sie hatten Knieschoner vorne dran. Was die Römer ja immer hatten, ist diesen purpurroten Mantel, was man kennt, wo hinten runterhängt. Und den Hauptmann, was den Hauptmann besonders ausgezeichnet hat, woran man sehen konnte, dass ein Hauptmann war, es war, die Römer hatten ja immer diese Helme mit dieser Helmbürste, mit dieser roten. Die normalen Soldaten hatten die vorne rum und die Hauptmänner hatten die Bürste schräg rum. Und was der Hauptmann noch hatte, er hatte einen Weinstockstab in der Hand. Also wenn ein Weinstockstab jemand in der Hand hatte, dann wusste man, das war ein Hauptmann. Und dieser Weinstockstab war einmal Status, aber der war auch durchaus dazu da, um die Soldaten zu züchtigen und zu schlagen. Also ein Hauptmann hatte eine große Macht. Wenn ein Soldat nicht gespurt hat, war es ihm gestattet, auch diesen Soldat zu züchtigen mit diesem Stab. Und das waren also wirklich stattliche und mutige und raue Männer, die nichts einfach aus der Bahn gebracht hat. Also ein Hauptmann, das war jemand, oder? Und das griechische Wort sagt, dass dieser Hauptmann immer Chef über 100 Soldaten war. Also das kennt man ja heute noch von der Polizei mit diesen Hundertschaften. Also ein Hauptmann hatte 100 Soldaten unter sich und war für die zuständig, es war ihr Führer. Das waren hart besottene Männer. Und ich möchte jetzt den Bibeltext dazu vorlesen aus Matthäus 27. Ich lese ab Vers 46 bis 54. Also vom Rahmen ist klar, Jesus hängt am Kreuz. Und ich fange dann an zu lesen, was dort passierte, ab Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Eli. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zum Trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss in zwei Stücke von oben nach unten. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und sie gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Jetzt kommen wir zum Hauptmann. Als der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der römische Hauptmann ist der erste Mensch, der am gekreuzigten Jesus Christus zum Glauben gefunden hat. Und es ist doch reichlich komisch, dass dieser Hauptmann zum Glauben gefunden hat, ganz ohne Predigt, ganz ohne Bibel, ganz ohne Gespräch. Jesus hat kein Wort mit diesem Hauptmann gesprochen, kein einziges Wort. Das Entscheidende, die Predigt für den Hauptmann, steckt in Vers 54. Da steht dran, und er sah das Erdbeben und er sah, was alles geschah. Und dieses Sehen hat in seinem Herzen was ausgelöst. Er hat es gesehen, hat es aufgenommen und in seinem Herz ist auf einmal etwas passiert. Doch was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass sich die Erde verfinstert. Er hat gesehen, dass auf einmal ein Erdbeben aufgetreten ist. Und der Hauptmann, das war nicht seine erste Kreuzigung höchstwahrscheinlich, die er gesehen hat. Das war nicht normal, dass ein Erdbeben gewesen ist. Es war nicht normal, dass sich die Sonne verfinstert hat. Es war was Übernatürliches. Es waren Dinge passiert, die gegen die normale Natur sind. Und das machte etwas in ihm. Das hat ihn nicht einfach kalt gelassen. Er hat es gesehen und das, was geschehen ist, war eine Predigt für ihn. Und liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, dass wir heute auch diese Predigt hören können, die der Hauptmann gehört hat. Natürlich sehen wir heute normalerweise keine Erdbeben, hier in unserer Region zumindest nicht. Wir sehen nicht, dass sich die Sonne verfinstert. Wir sehen nicht die Kreuzigung und können da sagen, oh, was für Wunder außenrum passieren. Das sehen wir alles nicht. Aber was wir sehen ist, wir sind Menschen, die sagen, Jesus, der auferstandene Jesus, lebt in ihnen drin. Und wenn der auferstandene Jesus in Menschen drin lebt, dann passieren auch außergewöhnliche Dinge. Also ein Hauptmann, der heute unterwegs ist, der wohl nicht mehr unter dem Kreuz steht, der kann außergewöhnliche Dinge sehen bei Menschen, die sagen, der auferstandene Jesus Christus wohnt in ihrem Herzen. Was sieht ein Hauptmann heute? Er sieht zum Beispiel, dass Christen, Menschen, die ihnen Böses wollen, die sie verfolgen, die ihnen Schlechtes wollen, dass Christen diese Menschen segnen und für diese Menschen beten. Und das ist übernatürlich. Das ist gegen die Natur des Menschen. Die Natur des Menschen ist nicht so, wenn einer mir was Schlechtes tut, dass ich anfange, für diesen Menschen zu beten. Hauptmänner heute können das sehen, dass etwas Übernatürliches passiert, etwas nicht der Naturgemäßes bei Menschen, die Jesus im Herz haben. Hauptmänner können heute sehen, dass zum Beispiel eine Ehe auf ganz wunderbare Weise erneuert wird. Es gibt so viele Ehen, die nach menschlichem Standpunkt am Ende sind, Beziehungen, die gescheitert scheinen. Und häufig, oder ich habe das selber schon häufig erlebt, dass dann Ehen wieder auf wundersame Weise neu werden. Hauptmänner können heute an Menschen sehen, wo Jesus in ihnen lebt, dass zum Beispiel eine Ehe, die nach menschlichen Gesichtspunkten kaputt ist, die zerstört ist, Beziehungen, die nicht mehr funktionieren, neu werden können. Hauptmänner können heute bei Menschen beobachten, dass zum Beispiel Menschen, die von einer Sucht befallen sind und Jesus kennenlernen und dann sagen auf einmal, Jesus hat ihnen geholfen, aus dieser Sucht rauszukommen, auf eine übernatürliche Art und Weise. Er hat ihnen die Kraft gegeben. Das sind Dinge, die man heute beobachten kann. Hauptmänner können heute beobachten, dass es Menschen gibt, wenn sie zu Jesus finden, dass sich diese Menschen radikal ändern, dass das ganze Koordinatensystem eines Menschen umkippen kann und neu werden kann, dass alles neu wird in diesen Menschen, dass auf einmal diese Menschen so fundamental geändert werden, dass was den Menschen früher Licht war, auf einmal dunkel wird, dass das, was dunkel wird, auf einmal Licht wird, dass bei diesen Menschen Dinge, die ihnen wert waren, auf einmal wertlos sind, dass andere Dinge, die sie für nicht wert erachtet haben, diesen Menschen auf einmal heilig geworden sind. Wenn jemand schon mal einen Menschen beobachtet hat oder das miterleben durfte, was es heißt, wenn ein Mensch zu Jesus findet, wie dieser Mensch umgekehrt werden kann, wie sich sein ganzes Denken, sein ganzes Koordinatensystem, sein Sein, seine Existenz umwandeln kann, der erlebt wirklich Übernatürliches. Und das konnte der Hauptmann auch sehen. Und mein Appell ist es, dass wir ein bisschen Ausschau halten danach, dass wir zum Beispiel als Eltern Ausschau halten, bei unseren Kindern nach diesen übernatürlichen Sachen. An unseren Kindern können wir manchmal merken, wenn Kinder mit Jesus unterwegs sind, dass dort etwas passiert, was sich nicht mehr so ganz natürlich erklären lässt. Auch Kinder oder Jugendliche können das bei ihren Eltern beobachten. Es können Ehemänner bei ihren Ehefrauen beobachten und andersrum. Es können Freunde bei anderen Freunden beobachten. Ich denke, diese Predigt für den Hauptmann, das er gesehen hat am Kreuz, obwohl nichts gesprochen wurde zu ihm, dass Dinge außenrum geschehen, die wider die Natur sind, das war eine Predigt für den Hauptmann. Und ich bin überzeugt, dass es Millionen Menschen gibt, in denen Christus predigt zu Millionen Hauptmännern auf dieser Welt. Da bin ich überzeugt davon. Und ich möchte euch einfach sie animieren auch dazu, dass wir darauf achten, wenn wir in die Nähe kommen, zu Menschen kommen, die sagen, dieser auferstandene Christus lebt, dann können wir ähnlich wie der Hauptmann Dinge erleben, die wir sehen und die uns ins Erstaunen bringen, die uns nachdenklich machen. Die Predigt für den Hauptmann, die hat dort zwar seinen Anfang genommen, aber nicht sein Ende. Es gab noch eine weitere Predigt für den Hauptmann. Es waren einmal die übernatürlichen Dinge, die passierten, aber es gab noch eine merkwürdige Scheidung unter den Leuten. Der Hauptmann stand unter diesem Kreuz und er stand ja nicht alleine dort. In der Bibel heißt es, eine riesen Volksmenge ist mitgekommen. Die Ältesten vom ganzen Volk, die Führer des Volkes. Also da war ein riesen Tumult unter dem Kreuz. Und der Hauptmann konnte beobachten, dass einige sich hingekniet haben vor diesem Kreuz, dass sie diesen Jesus angebetet haben, dass sie gesagt haben, das ist mein Herr, mein Gott, der bedeutet mir alles. Und auf der anderen Seite konnte er beobachten, der Hauptmann, dass Menschen diesen Jesus gespottet haben. Dass Menschen vorbeigegangen sind und gesagt haben, steig doch herab, wenn du der Christus bist. Sie haben ihn verspottet, sie haben ihn missachtet. Es gab wie eine merkwürdige Scheidung unter den Menschen. Auch Jesus hing dort nicht alleine. Jesus hing in der Mitte. Die Bibel sagt uns, es waren drei Kreuze. Zur Rechten hing ein Verbrecher und zur Linken. Der eine Verbrecher auf der einen Seite hat Jesus gelästert. Er hat zu Jesus gesagt, wenn du der Christus bist, wenn du Gott bist, dann steig herab vom Kreuz, hilf dir selbst und hilf uns. Der Verbrecher auf der anderen Seite kam zu Jesus und hat Jesus angenommen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, heute noch wirst du im Paradies mit mir sein. Der Hauptmann war wie zwischen zwei Fronten. Komischerweise, wie das Volk fängt sich an zu scheiden. Und auch an den Verbrechern wird es deutlich, dass es zu einer Scheidung kam. Das ist etwas, was gesprochen hat zu dem Hauptmann. Und es ist so, dass mir am Kreuz, es ist so, dass es wie zu einer merkwürdigen Scheidung kommt unter den Menschen. Es ist irgendwie so, als ob es keine Neutralität gegenüber dem Kreuz gibt. Jesus hat das schon vorausgesagt. Matthäus 12, Vers 30 steht, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Jesus wusste das schon, dass es an ihm, an dem, was er am Kreuz macht, zu einer Scheidung kommen wird. Dann kann man nicht neutral dagegen sein. Die einen lästern ihn, die anderen verehren ihn und beten ihn an. Das war eine Predigt für den Hauptmann. Das war der Aufruf in der Predigt für den Hauptmann. Das Kreuzesgeschehen ist keine Informationsveranstaltung. Das ist keine Lehrveranstaltung, sondern das Kreuzesgeschehen ist eine Frage von Gott an den Hauptmann gewesen. Eine Frage von Gott an mich. Der zweite Punkt an der Predigt möchte ich überschreiben. Der ungewöhnliche Sinneswandel des Hauptmanns. Wir haben gesehen, dass es keine Neutralität gibt gegenüber Gott oder gegenüber dem Jesus am Kreuz. Aber es gibt so eine gewisse merkwürdige Zurückhaltung. Man steht dort, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten. Und dieses Wort bewachten, das kann man im Urtext auch so mit anschauen, etwas distanziert sich, einfach mal die Sache betrachten. Nicht gleich persönlich, nicht dass man sieht und persönlich total bewegt ist davon, sondern man kann es einfach betrachten und einfach mal so eine Art bewachen. Und das können wir Menschen heute auch. Wir können uns hinstellen zu diesem Kreuz und diesen Jesus am Kreuz anschauen. Wir können ihn einfach beobachten, distanziert. Wir können ihn sogar ein bisschen bewachen. Wir können diesen Jesus wie versuchen, unter Kontrolle zu haben. Das kann man Stunden machen, das kann man Tage machen, das kann man Jahrzehnte machen, diesen Jesus einfach beobachten. Doch im Text passiert dann auf einmal was. In der Bibel heißt es auf einmal, als dieser Hauptmann diesen Jesus beobachtet hat, da fängt dieser Jesus an zu schreien. Er schreit laut auf. Er schreit und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es stehen Leute auf und nehmen einen Schwamm mit Essig und geben ihm den Jesus. Jesus schreit erneut auf und sagt, es ist vollbracht. Die Erde beginnt zu beben auf einmal. Die Sonne bekommt den Schein wieder. Im Tempel reißt der Vorhang, die Toten kommen aus den Gräbern raus. Und der Hauptmann und seine Leute, wo dabei waren, da war es dann plötzlich vorbei mit der Ruhe. Da war es vorbei mit dem Beobachten. Plötzlich ist es aus diesem Hauptmann, als er das alles erlebt hat, ist es rausgeplatzt auf ihm. Er hat es einfach rausgerufen und hat gesagt, wahrlich, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Er konnte nicht mehr anders. Es ist rausgeplatzt. Das ist doch wahrlich erstaunlich. Wahrlich erstaunlich. Der Hauptmann mit so viel Verantwortung. Was denn seine Soldaten denken? Die verspotten ihn. Er, der diese ganze Sache eigentlich beobachten muss, kann plötzlich nicht anders. Etwas in seinem Herz wurde umgewandelt. Sein ganzes Geist wurde umgewandelt. Das Erdbeben, wo äußerlich war, er hat auf einmal sein Herz ergriffen. Alles, was er bisher glaubte, was er dachte, kam ins Erschüttern. Und dann ist es ihm rausgeplatzt. Der Geist Gottes hat es ihm offenbart in einer Sekunde und er musste es ausrufen und sagen, wahrlich, das heißt, es ist Wahrheit, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Man muss sich das vor Augen halten. Dieser Hauptmann, der war ja kein besonders sensibler Mensch. Das war keiner, der besonders offen war für transzendente Dinge. Das war niemand, der in seinem Leben immer schon sehr gefühlsmäßig orientiert war. Das war niemand, der hinter allem, was passiert ist, gleich Gott oder Götter vermutete. Das war ein Macher. Das war ein harter Mann. Der Brustpanzer und der Helm, das sind vielleicht symbolisch auch Sachen, wie sein Herz einfach war. Der war gestanden. Der hatte nicht an ein göttliches Handeln vermutet, schon gar nicht von einem jüdischen Gott, den es ja nach seiner Auffassung überhaupt nicht gab. Der Hauptmann, der war nicht schon ein bisschen gläubig. Der war nicht offen für den Glauben und auf der Suche nach Jesus. Es war der Geist Gottes, der ihm vor dem Kreuz, als er das erlebt hat, auf einmal umgewunden hat und er nicht anders konnte, als es rauszurufen. Das Schöne finde ich an der Geschichte, dass es uns auch so gehen kann. Wir brauchen nämlich auch nicht an Gott zu glauben, dass uns sowas passiert. Wir brauchen die Bibel nicht perfekt zu kennen, dass Gott zu uns reden kann und uns umwinden kann, ein neues Leben schenken kann. Wir brauchen keine spirituelle Ader, um zu Gott zu finden. Wir brauchen nicht eine gewisse Offenheit, um zum Gott zu finden. Dem Hauptmann, dem ging es auch nicht so. Der stand dort und plötzlich, wie aus dem Nichts, wurde er vom Geist Gottes überwunden und er musste es rausrufen. Wir können dadurch zwei Dinge lernen, bin ich überzeugt. Zum einen können wir davon lernen, dass es nichts braucht, was wir machen müssen, dass Gott zu uns reden kann. Wir brauchen nicht erst ein Leben führen, dass wir sagen, jetzt mache ich das nicht mehr, ich ändere mich so und dann wird Gott zu mir reden. Dann kann ich Gott begegnen. Es braucht keine Vorleistung, die wir erbringen, um irgendwie zu Gott zu kommen. Es braucht nichts. Gottes Geist kann einfach herkommen und kann uns überwinden und es braucht keinerlei Vorleistungen. Wir können theoretisch mit diesem Brustpanzer und diesem Helm, wie es der Hauptmann gemacht hat, vor Gott hintreten. Das ist für Gott kein Hindernis. Das ist das Erste, was wir lernen können. Und das Zweite ist, dass nichts, was wir getan haben in der Vergangenheit, uns hindert, zu Gott zu kommen. Man muss sich vor Augen halten, dieser Hauptmann, der hatte gerade die Kreuzigung von Jesus Christus, Gottes Sohn, verantwortet. Wie sollte denn eine Schuld, die in meinem Leben ist, es zwischen mir und Gott stehen? Der Weg war frei für den Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hatte. Wie viel mehr ist der Weg frei für mich? Ich bin überzeugt, es ist keine Lüge, die ich ausspreche, mich hindert, zu Gott zu kommen. Keine Lebenslüge kann zwischen mir und der Begegnung mit Gott stehen. Kein Hass, den ich lebe, kann zwischen mir und der Begegnung mit Gott stehen. Keine Untreue, die ich gelebt habe, kann zwischen mir und der Begegnung mit Gott stehen. Keine Sucht, in der ich drin stecke, kann zwischen mir und der Begegnung mit Gott stehen. Nichts, nichts, was gewesen ist und nichts, was ist, kann die Begegnung mit dem lebendigen Gott verhindern. Das wird so deutlich an der Geschichte vom Hauptmann. Für Hauptmänner und für Hauptfrauen heißt das. Und für Hauptjugendliche, für Hauptkinder. Wenn Gott ruft, wenn der Geist Gottes uns zeigt, was an diesem Kreuz dran ist, dann ist der Weg offen zu diesem Kreuz. Wenn wir merken, dass in unserem Herzen ein Wechsel von Dunkelheit und Licht, dass das Erdbeben, Grundüberzeugungen, die wir schon immer hatten, ins Wanken kommen. Wenn wir merken, da ist ein Rufen Gottes, dann ist der Weg frei. Nichts von dem, was war oder ist, kann uns da hindern. Gar nichts von dem. Und wir dürfen wissen, dass dieses Rufen, wenn Gott uns zum Kreuz ruft, das ist keine emotionale Schwäche. Der Hauptmann war auch nicht so. Es hat nichts mit der emotionalen Schwäche zu tun oder dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt irgendwie, irgendwas in uns treibt uns dorthin. Woher wir das wissen dürfen, ich finde das wunderschön, was in der Bibel heißt, in Matthäus 16, Vers 16, dort steht nämlich, nicht Fleisch und Blut, sagt Jesus, hat dir offenbar, wer der Sohn Gottes ist und was er getan hat. Nicht Fleisch und Blut. Und Johannes 6, 44 heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Wenn jemand merkt, dass er dieses Erdbeben hat, wenn jemand merkt, dass Gott einen zieht zum Kreuz, dann dürfen wir wissen, dass Gott dafür verantwortlich ist. Er löst es aus. Für Christen heißt das was anderes. Für Christen ist es mutmachend. Für Christen heißt es, kein Brustpanzer auf dieser Welt ist so dick, als dass Gott nicht zu dem Herzen sprechen könnte. Kein Helm ist so stark, als dass Gott nicht eingreifen könnte und den Geist eines Menschen, das Denken eines Menschen umkehren könnte. Kein Nichtwissen von Gott ist so groß, als dass Gott nicht zu einem Menschen reden könnte. Das macht uns Mut und Zuversicht, die Botschaft vom Kreuz weiterzusagen. Es liegt Kraft in ihr. Paulus hat an die Römer geschrieben, ausgerechnet an die Römer. Da schreibt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, sondern es ist eine Kraft Gottes. Und das finde ich doch sehr, sehr mutmachend. Kommt zum dritten Punkt der Predigt und auch zum letzten schon. Was hat der Hauptmann da eigentlich getan? Das ist die Überschrift. Was hat der Hauptmann da eigentlich getan? Der Hauptmann war kein Jude. Der Hauptmann war nicht theologisch gebildet. Der Hauptmann hatte höchstwahrscheinlich nicht das Alte Testament gelesen. Er hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Es war ein Heide, es war ein Gottloser. Vielleicht hat er, natürlich, die Römer haben viele Götter aus dem Griechentum übernommen, hat so ein bisschen dieses mythologische Denken gehabt, aber im Grunde an einen lebendigen Gott. Es war ein Gottloser. Er wusste gar nicht, was er da sagte. Ich bin überzeugt, dass er nicht wusste, was er da sagte. Und doch hatte das, was er da sagte, fundamentalen Einfluss auf sein ganzes Leben. Seine ganze Existenz wurde dadurch massiv verändert. Warum? Warum wurde das so? Das steht in Römer 10, Vers 9. Römer 10, Vers 9 steht, ich lese schnell vor. Da steht dran, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Ich habe jetzt ein paar Worte übersprungen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Das, was der Hauptmann da gemacht hat, ist, er hat mit dem Mund bekannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann sagt uns die Bibel, die Konsequenz davon ist, dass er gerettet wird. Doch die Frage ist, gerettet von was? Wovon wurde denn der Hauptmann gerettet? Um das zu erhellen, müssen wir den zweiten Satz vom Hauptmann anschauen. Der zweite Satz vom Hauptmann wird im Lukas berichtet. In Lukas 23, Vers 47. Da steht, als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, jetzt kommt's, fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Luther hat es übersetzt mit fromm. Was dort im Griechischen steht, ist das Wort gerecht. Das war ein gerechter Mensch. Und um jetzt zu verstehen, was das heißt, weil in diesem Wort, in diesem Satz des Hauptmanns, öffnet sich für uns die Bedeutung des Kreuzes. Und um das zu verstehen, müssen wir in der Bibel zurückblättern. Und ich finde, das mag ich sehr an der Bibel. Man kann einfach ein paar hundert Jahre mit einem Klapp zurückmachen. Das finde ich toll. Es gibt kaum Bücher, wo man das machen kann, oder? Jetzt gehen wir einfach vom Lukas zum Jesaja. Jesaja Kapitel 53, der Vers 11. Also den zweiten Teil von Vers 11. Und zwar spricht dort Gott. Gott spricht über Jesus, seinen Sohn. Und da sagt Gott, durch seine Erkenntnis wird er, Jesus, mein Knecht, und jetzt kommt der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Was der Hauptmann da gesagt war, dass Jesus, er, der Gerechte ist, das hat der Hauptmann gesagt. Und Gott sagt, dass der Gerechte ist mein Sohn. Und dieser Gerechte wird am Kreuz was machen, hier steht es, er wird vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Das, was passiert ist am Kreuz, ist, worin die Rettung besteht, ist, dass Jesus Christus am Kreuz die Sünden der Menschen getragen hat. Stellvertretend. Ja? Also Gott hat Jesus ans Kreuz geschickt, Jesus ist am Kreuz gestorben. Warum? Weil er durch diesen Tod die Sünden von mir weggenommen hat und sie stellvertretend für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das Bekenntnis des Hauptmanns, das war eine, die Grundpfeiler seiner Existenz wurden verändert. Er hat was ausgesprochen, wovon er noch gar nicht die Bedeutung erfasst hat, wovon er noch gar nicht ermessen konnte, was das eigentlich für sein Leben heißt. Der Hauptmann hat am Kreuz die Grundfrage beantwortet in seinem Ausspruch, die Grundfrage beantwortet, die wir alle beantworten müssen. Und die Grundfrage, die wir alle beantworten müssen, ist: Glaubst du, dass es Jesus, Gottes Sohn ist? Denn wenn du das glaubst und mit deinen Lippen bekennst, wie der Hauptmann das gemacht hat, dann hat das eine riesige Auswirkung. Die Auswirkung ist folgendes. Alle Menschen müssen, wenn sie sterben, vor Gott kommen. Und dann ist die Frage, wenn ich ihn bekannt habe, dann komme ich vor Gott und meine Sünden, kann ich sagen, sie hat Jesus getragen. Wenn ich das nicht bekenne, dann muss ich mit meinen Sünden vor Gott treten. Mit aller Konsequenz, die das für mein Leben haben kann. Und Gott kann es sich leisten, das finde ich so schön, diesen Hauptmann zu rufen, ihn wirklich zu sich zu ziehen, ohne ihm vorher einen Unterricht in systematischer Theologie zu geben, ohne ihm irgendwie genau zu erklären, was das eigentlich heißt, weil es gar nicht um das geht. Es geht um diese einfachste Frage. Die einfachste Frage, glaubst du es? Und wenn du es glaubst, dann bekennst. Und wenn du es bekennst, dann bist du gerettet von deinen Sünden für ewig. Diese Frage kann jeder beantworten. Dazu muss ich keine Bibel gelesen haben. Dazu muss ich nicht eine Kirche betreten haben. Dazu muss ich nicht vorher mit Gott unterwegs gewesen sein. Nichts dergleichen. Und gegen diese Frage kann niemand neutral bleiben, wie wir gesehen haben. Das geht nicht. Die Geschichte vom Hauptmann zeigt uns, dass es unmöglich ist, gegen diese Frage neutral zu bleiben. Und ich bin überzeugt, dass die Predigt mit dem Hauptmann vom Kreuz angefangen hat, aber nicht zum Abschluss gekommen ist, dass sie heute fortwährt. Und diese Frage, die wir jetzt gegenüberstehen, ist die älteste Frage der Welt. Die Beziehung zwischen dem Mensch und Gott ist die älteste Frage der Welt. Erstens, es ist die aktuellste Frage der Welt. Und es wird die Frage drittens, die niemals aufhört, weil sie der ewige, lebendige Gott an uns Menschen richtet. Ich möchte zum Schluss der Predigt den Text nochmal vorlesen und damit meine Predigt beenden.
Matthäus 27. Also Kapitel 27, Vers 46. Jesus hängt am Kreuz und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zum Trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm helft. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seinen Auferstehungen und kamen die Heiligen in die Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.